Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Auch ein frohes, neues, gesegnetes Jahr von mir. Der erste Sonntag im Jahr 2025, als ich diese Zahl aufgeschrieben habe, da habe ich an so Zukunftsfilme gedacht. Oder so, ich meine, das ist doch so eine verrückte Zahl. 2025 und dann 26, da merke ich schon, ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Ein Kind und so. Ich meine, man ist schon älter, ich habe auch schon 3 Kinder. Das ist schon verrückt, auch in meinem Kopf drüber nachzudenken. Und ich fühle mich aber innerlich immer noch wie ein Kind. Also jedes Jahr neu verändert sich nicht wirklich was in mir. Ich bin immer noch mein junger Hüpfer in mir drin. Wer fühlt sich auch so? Wer fühlt sich noch 20 Jahre jünger in seinem Herzen als eigentlich? 50 Jahre jünger, klingt auch. Ey, das ist gut. Es ist gut, Spaß zu haben im Haus Gottes untereinander. Und ich glaube, dass da ein Geist der Freude in uns ist, den Gott in uns aktivieren möchte. Wie wäre es, wenn wir einfach kurz mit diesem neuen Start im Jahr einfach kurz uns Zeit nehmen, um Gott ins Zentrum nochmal zu setzen und zusammen zu beten? Okay, seid ihr bereit? Dann steigt mit mir ein einfach. Vater, wir danken dir für das letzte Jahr 2024, wo du uns durch Tiefen und Höhen durchgebracht hast, durch Konflikte und durch schöne Momente, uns begleitet hast und niemals im Stich gelassen hast. Wir preisen dich für alles, was du getan hast, und nun setzen wir dich auch ins Zentrum von diesem Jahr. Wir setzen dich dahin, wo du hingehörst in unserem Leben, und das ist mitten in unser Herz. Sei du unser Fokus, sei du unser Zentrum in allem, was wir tun. Dass wir nicht anfangen, wild und wild zu arbeiten, um dir zu gefallen, weil das können wir gar nicht, sondern dass wir merken, alles, was wir tun, sollen wir mit dir tun, mit dir zusammen, Hand in Hand. Führe uns zu den Wegen, wo wir uns nicht alleine hintrauen, aber wo du uns hinhaben möchtest, denn wir wollen dir allein folgen, denn du hast den besten Weg für uns. Im Namen Jesus. Amen. 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 Wir beten zusammen als Kirche und wollen Gott immer ins Zentrum setzen durch unser Beten. Und vor allen Dingen jetzt, wie wir es gerade gemacht haben und Gott ins Zentrum gesetzt haben, nehmen wir ja auch, wie vorhin angesagt, mit den 21 Tagen des Gebets, wollen wir jedes Jahr als Kirche auch extra Zeit nehmen, um zu beten. Ich meine, wir beten nicht nur in den 21 Tagen als Kirche, ne? Wir beten immer. Immer wieder. Aber wir wollen vor allen Dingen die erste Zeit des Jahres, die erste Ernte, die wir bekommen, das Erste, was wir bekommen, immer Gott geben, als ein Zeichen dafür zu sagen, Gott, du bist es, der wirklich zählt. Du bist mein Fokus. Dir habe ich alles zu verdanken. Selbst dieses Jahr, was auch noch kommt, habe ich dir zu verdanken. Und deswegen gehen wir in Gebet zu Gott, um zu sagen, Gott, ich fokussiere mich auf dich, denn du bist das Zentrum meines Lebens. Und deswegen wirklich noch eine Einladung von mir. Lasst uns dabei sein bei diesen 21 Tagen des Gebets um 6 Uhr. Wenn ihr es nicht schafft, nicht machen könnt, irgendwie verhindert seid, ihr findet trotzdem einen Weg. Aber selbst wenn nicht, dann sei am Freitagabend mit dabei, 19.30 Uhr, wenn wir hier zusammen uns treffen. Wenn du Morgenmensch bist oder Abendmensch bist, wir haben für beides eine Möglichkeit. Also keine Ausreden, oder? 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 Das war so ein halbes Klatschen, aber ich nehme es an, es ist okay. Und wir wollen uns nicht nur per Zoom treffen und in den 21 Tagen beten zusammen, sondern wir wollen uns auch im Januar mit dem Thema Gebet beschäftigen, mit dem Thema Beten. Und wir werden ab nächster Woche eine Predigtserie haben, die heißt Auf Gott harren. Das wird ab nächste Woche das Thema sein. Aber heute wende ich noch einen anderen Blick noch aufs Beten. Ich mache noch einen kurzen anderen Einstieg und rede über was anderes, was mir auf dem Herzen lag, zum Thema Gebet. Aber ab morgen, wenn die 21 Tage des Gebets anfangen, dann beschäftigen wir uns sonntags auch mit diesem Thema Harren auf Gott. Wenn wir uns überlegen, was ist eigentlich Beten? Was ist Beten eigentlich? Weil das ist ja so ein extra Begriff, den wir ja nicht sonst außerhalb in der Beziehung mit Gott zu benutzen. Und wie Lukas es vorhin gesagt hat, beten ist ja eigentlich nur eine Kommunikation zwischen Gott und uns. Es ist Reden, ein Dialog mit Gott. Ich tausche mich aus mit meinem Gott. Dass wir das können, ist ja schon verrückt an sich, aber diese Kommunikation ist dann anscheinend so wichtig für Christen, dass wir ein neues Wort dafür benutzt haben und wir nennen es Beten. Es ist ja eigentlich Kommunikation. Ich rede mit Gott, aber wir sagen nicht reden, wir sagen beten, weil da ist eine extra Kraft drin in diesem Reden mit Gott. Und da ist so viel Wert in dieser Kommunikation, die wir zu unserem Gott haben, dass wir uns das einfach mehr anschauen müssen. Und vielleicht denken wir uns, und das habe ich mich auch öfters gefragt, wieso müssen wir eigentlich beten? Wieso beten wir eigentlich überhaupt? Wenn mein Gott, und das ist ja so, allwissend ist, dann kennt er doch schon alle meine Gedanken, die ich habe, bevor ich sie ausspreche. Er könnte doch einfach, was ich denke, was in meinem Herzen ist, von meinem Herzen ablesen und dann haben wir ja schon kommuniziert irgendwie, oder? Warum spreche ich es aus? Warum werde ich herausgefordert, das, was in meinem Herzen ist, auch noch zu ihm auszusprechen, obwohl er es schon weiß? Ne? Das ist so eine Frage, die man sich stellen kann. Und die Bibel sagt, dass im Gebet mehr drin steckt, als wir es manchmal denken. Viel mehr drin, als wir glauben. Es ist nicht nur ein reiner Austausch zwischen den Gedanken, die Gott schon kennt und ich offenbare sie ihm jetzt, so als ob er sie nicht vorher kennen würde. Nein, da steckt viel mehr drin und deswegen möchte ich heute den Fokus darauf setzen und mein Titel für heute ist, Beten ist eine Waffe. Beten ist eine Waffe. Eine Waffe. Nach Silvester, was kommt uns so in den Begriff, wenn wir über Waffen nachdenken? Sagt mal ein paar Begriffe, wenn ihr über Waffe nachdenkt, was denkt ihr? Kugeln? Was noch? Silvesterraketen, Raketen sind Waffen. Vielleicht denken wir auch an Messer oder an Pistolen, Maschinengewehre vielleicht. Ich meine, das sind Waffen, oder? Wenn ich an Beten denke, denke ich jetzt nicht zuerst an Waffen, oder? Das ist nicht das Erste, was mir in den Sinn kommt, wenn ich über Beten nachdenke. Aber wir haben alle in unserem täglichen Leben Kämpfe, oder? Immer wieder haben wir in unserem Leben Kämpfe mit Familienmitgliedern, mit Freunden, mit Arbeitskollegen, mit uns selbst. Wir haben Kämpfe täglich in unserem Leben und wir haben vielleicht keine Kämpfe mit Pistolen und Messern, hoffentlich nicht. Aber wir haben Kämpfe mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen, mit Meinungen anderer Menschen und mit meinen eigenen Meinungen, die immer richtig sind. Das sind Kämpfe, die wir haben. Oder? Das sind tägliche Kämpfe, die wir haben. Wir alle haben Kämpfe in unserem Leben. Und ich glaube, dass Beten eine Waffe ist, womit wir unsere täglichen Kämpfe des Lebens bezwingen können. Gott hat nämlich ein Leben geplant für uns. Er hat eine Zukunft und einen Weg für uns bestimmt. Und wir befinden uns ständig im Kampf, wir alle, täglich zwischen dem, was Gott für uns möchte und was er für einen Weg für uns hat und zwischen dem, was wir sonst machen könnten. Da ist ein Kampf, das fühle ich zumindest in mir, oft täglich, dass ein Kampf stattfindet zwischen dem, was Gott für uns möchte und dem, was andere für uns möchten oder ich mir selber manchmal für mich möchte. Da ist ein Kampf, der stattfindet und in unserer Welt sind wir umgeben von Einflüssen, die uns einreden wollen, dass dieser Weg vielleicht besser ist oder dieser Weg besser ist oder dieser Weg. Das ist ein ständiger Kampf, der in uns herrscht. Oder Freunde oder Familienangehörige, die uns diesen Weg vorschlagen oder sagen, man sollte es auf die Art, das ist immer ein Kampf. Wenn wir drüber nachdenken in den sozialen Medien, das Wort Influencer ist ja ein Wort, das heißt Beeinflusser. Jemand, der beeinflusst in eine Richtung. Oder wie viele Follower hast du? Wie viele Nachfolger hat jemand? Wem folgst du nach? Was folgst du nach? Was ist unser Fokus? Alles dreht sich darum, uns zu beeinflussen, unseren Blick auf etwas zu lenken, damit wir dahin gehen oder dahin gehen oder dahin gehen. Und öfters mal wieder, oder vielleicht sehr oft, steht das, was uns beeinflussen möchte, das, was uns angeboten wird, im Konflikt mit dem, was Gott eigentlich für uns möchte. Es steht im Konflikt. Und da ist auf einmal dann ein Kampf. Und oft haben sich Menschen auf zwei Arten und Weisen entschieden, wie sie mit diesem Kampf umgehen. Oft werden zwei Möglichkeiten angeboten. Entweder völlige Isolation aus dem Kampf. Das ist so von wegen, meine Frau hat es immer mal wieder gesagt, wenn wir in die Stadt reinfahren, weil wir ein bisschen weiter draußen, oh, die Stadt und alles, was hier drin passiert. Wir sollten aufs Land ziehen, weg von der Stadt, raus von diesem Städteeinfluss. Ich meine, kann man verstehen, ne? Aber das ist so, das ist tatsächlich nicht ein Gedanke, den sie nur hatte. Zu Jesu Zeiten gab es eine jüdische Sekte, die hießen die Essener, die in Qumran gelebt haben. Und die haben sich völlig aus der ganzen Städten haben sich rausgezogen und haben eine eigene Community gestartet in der Wüste, weil sie meinten, diesen Einfluss, den wollen wir nicht, wir entziehen uns ganz diesem Einfluss. Komplett. Oder vielleicht ein bisschen neueres Beispiel, vielleicht kennt ihr die Amische Community, eine christliche Gesellschaft, die sich komplett aus der Gesellschaft zurückzieht und ihre eigene Community baut mit unseren eigenen Werten, unseren eigenen Regeln. Also das ist die erste Variante. Aus dem Kampf raus, einfach weg. Oder zweite Variante, wir integrieren uns einfach in den Einfluss, der uns angeboten wird. Wir adoptieren die Wege, die uns angeboten wird. Wir gehen hier mit, wir gehen da mit. Das haben zum Beispiel viele Leute gemacht im Babylonischen Reich oder im Römischen Reich. Vielleicht denkt ihr an Matthäus, dem Zölleeinnehmer, der sich mit Rom zusammengeschmiedet hat und meint, das ist bequem. Ja, ich bete Gott an, aber irgendwie folge ich auch dem Cäsar und ich arbeite auch für ihn. Und das war ein Verrat für so viele Juden. Also man kann sich da einmischen. Oder ein jüngeres Beispiel wäre auch die Kirche zur Zeit der Hitlerzeit, die sich NS-Ideologien einfach eingebunden haben in ihre Kirchenwerte und auf einmal ist irgendwie so ein richtig weirdes Arier-Christentum entstanden, was völlig vorbeiging an der christlichen Botschaft, weil man sich verschmelzen wollte. Also diese zwei Wege gibt es. Aber die Bibel schlägt uns in vielen Momenten einen dritten Weg vor. Einen dritten Weg vor, wo man sich nicht vom Kampf entzieht oder auch nicht seine Identität einfach aufgibt und alles adoptiert, was einem angeboten wird, sondern diesen dritten Weg, der uns vorgeschlagen wird in der Bibel, für den brauchen wir diese Waffe des Betens. So sehr in unserem Leben. Und wir schauen uns jetzt zwei Personen an in der Bibel, die diesen Weg gegangen sind. Und das ist an erster Stelle Daniel. Und danach schauen wir uns kurz Jesus an, was er macht. Klingt das gut? Lass uns zusammen auf Daniel schauen. Das Buch Daniel spielt in einer Zeit, wo ganz Israel mittlerweile in das Exil verschleppt wurde. Das nördliche Reich Israel wurde schon eingenommen und Leute wurden erobert und wurden deportiert in andere Regionen. Und nun ist auch das Südstamm Juda erobert worden von dem Babylonischen Reich und die Leute wurden verschleppt. Und unter anderem auch Daniel. Und Daniel, wie auch andere Israeliten, wurden nach Babylon gebracht. Und Daniel lebt nun umgeben von fremden Einflüssen, die ihn von Gott trennen wollen. Ständig, täglich um ihn herum. Andere Kultur, anderes Leben als das, was er eigentlich mit Gott leben möchte. Ständig um ihn herum. Fühlt sich vielleicht an wie heute manchmal, oder? Gucken wir uns an, wie Daniel mit diesem Einfluss umgeht. Daniel 6, Kapitel 6. Und zu diesem Zeitpunkt in Kapitel 6 ist Daniel übrigens schon fast 70 Jahre in Babylon. Das heißt, sein ganzes Leben eigentlich lebte er schon unter dem Einfluss von anderen Herrschern und anderen Mächten und anderen Einflüssen, die ihn beeinflussen wollten. Das heißt, er hat Erfahrung mit Einflüssen. So lange lebt er schon da, dass Babylon schon von einem anderen Reich regiert wird zu dieser Zeit, und zwar vom Persischen Reich. Lesen wir in Daniel 6, Vers 1. Und Darius, der Meder, empfing das Königreich, als er 62 Jahre alt war. Darius aber befand es für gut, 120 Satrapen, das sind Provinzleiter, so Landesminister könnte man sagen, über das Reich zu setzen, die im ganzen Reich verteilt sein sollen. Und über diese Bereichsleiter drei Minister, von denen Daniel einer war. Diesen sollten jene Satrapen Rechenschaft ablegen, damit der König keinen Schaden erleide. Da sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Satrapen ausgezeichnete, weil er ein so vortrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn, Daniel, über das ganze Reich zu setzen. Da suchten die Minister und die Satrapen eine Anklage gegen Daniel zu finden im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte. Aber sie konnten keine Schuld oder irgendwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden. Da sprachen jene Männer: Wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn im Gesetz seines Gottes. Darauf bestürmten jene Fürsten und Satrapen den König und sprachen: König Darius, mögest du ewig leben. Sämtliche Minister des Königreichs, die Vorsteher und Satrapen, die Räte und die Statthalter erachten es für ratsam, dass eine königliche Verordnung aufgestellt und ein Verbot erlassen werde, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen irgendeine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich allein, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Nun, o König, erlasse das Gebot und unterschreibe das Edikt, das nicht abgeändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und der Perser, welches unwiderruflich ist. Daraufhin unterschrieb der König das Edikt und Verbot. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte. Und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Daniel arbeitet für den Herrscher von Persien. Er war treu und arbeitete für ihn, war treu in dem ganzen Regierungsgeschäften. Das heißt, es sieht so aus, als ob er sich der Kultur annähert und sich integriert. Er flieht nicht weg, sondern er ist mittendrin. Aber mit dem Einfluss gab es für Daniel Grenzen. In dem Moment, wo ein Gesetz verabschiedet wird, das Daniel dazu bringt, nicht mehr zu seinem Gott beten zu dürfen, da integriert er sich auf einmal nicht mehr. Da setzt er eine Grenze für sich. Und wir können uns jetzt vielleicht denken, naja gut, 30 Tage darf er nicht zu seinem Gott beten. Und zu dem König wird er sowieso nicht bitten. Das heißt, er macht einfach 30 Tage Gebetspause. Oder? Gott kennt doch sowieso in meinem Herzen, was ich zu ihm denke. Ich mache einfach 30 Tage Pause und dann bete ich weiter. Oder? Ich meine, das wäre vielleicht meine Idee gewesen in dem Augenblick. Aber das war für Daniel kein Weg. Er betete weiter zu seinem Gott dreimal am Tag. Und das war kein Gesetz übrigens, dass jemand dreimal am Tag beten musste. Das wurde, weil Daniel es hier dreimal gemacht hat, später in der jüdischen Kultur als eine Kultur aufgenommen, dass man auch dreimal täglich betet, weil Daniel es hier gemacht hat. Aber es war noch kein Gesetz, dass du dreimal beten musst oder so. Das war überhaupt nicht irgendwo in den Gesetzen niedergeschrieben. Aber ich glaube, seine Praxis, dreimal am Tag zu beten, half ihm, die Attacken von dem Einfluss von Persien oder Babylon vor ihm entgegenzutreten. Immer wieder zu beten, dreimal täglich. Nach all den Jahren, fast 70 Jahre Erfahrung unter fremder Herrschaft, unter fremden Einflüssen, in einem Land, wo alles um ihn herum sich nur darum dreht, ihn irgendwo hinzulenken, was nicht zu Gott ist, hat er nicht aufgehört zu sagen: Ich brauche mein Gebet. Ich muss beten. Mit all den Einflüssen, noch Gott treu zu sein, brauche ich die Waffe des Betens. Keiner konnte ihm diese Waffe wegnehmen. Nicht mal, wenn ihm der Tod gedroht wird. Daniel konnte sich seiner Umgebung anpassen, aber wenn es um seinen Gott ging, war er nicht kompromissbereit. Das müssen wir verstehen von dieser Geschichte. Es war ihm so wichtig, dieses Reich Gottes, Gott nie aus dem Fokus zu verlieren in dieser Zeit, als er in dem Reich der Perser gelebt hat. Es war ihm so wichtig, diesen Fokus auf Gott nie zu verlieren, dass er wusste: Ich brauche diese Waffe des Betens. Ich brauche diesen Einfluss von Gott. Ich muss zu Gott kommen. Ich muss mich von ihm beeinflussen lassen, weil sonst wird der Einfluss, der um mich herum ist, viel zu groß. Und dann gehe ich vielleicht einen kleinen Schritt und vielleicht noch einen kleinen Schritt. Okay, 30 Tage Pause beten, dann gehe ich noch einen Schritt. Er brauchte sein Gebet mit Gott immer wieder. Zu beten ist für Daniel eine Waffe gegen den Einfluss von Persien und von Babylon. Es lenkt seinen Fokus. Kennst du den Spruch, zeig mir deine Freunde und ich zeig dir deine Zukunft? Was dieser Spruch eigentlich sagt, ist, wir werden zu dem, womit wir Zeit verbringen. Und Daniel wollte ständig mit seinem Gott sein. Er wusste, ich werde mein Gebet nicht aufgeben. Unter all diesen Einflüssen um mich herum werde ich nicht aufhören, zu meinem Gott zu beten. Dreimal täglich, obwohl ein Verbot ausgelassen wurde, womit ich dann umgebracht werde. Weil ich brauche meinen Gott. Ich muss mit ihm beten. Das heißt, ich muss zu ihm kommen. Ich möchte von ihm beeinflusst werden, weil ansonsten wird der Einfluss, der überall in der Welt herrscht, viel zu groß auf mich. Ich glaube, er hatte durch die ganze Erfahrung viel Weisheit, was das Thema Gebet anging und warum er diese Disziplin durchgeführt hat. Und wir alle haben heute Einflüsse, die uns zum Beispiel von Gott trennen wollen in unserer Welt. Sachen, die uns unsere Aufmerksamkeit und Zeit auf etwas anderes lenken wollen als auf Gott. Wir alle tragen mittlerweile Handys mit uns. Auf diesem Handy ist so viel, was uns etwas wo irgendwo hinlenken möchte. Ich habe so viele Konsumgüter auf diesem Handy, Videos, die ich schauen kann und Serien, die ich schauen kann auf dem Fernseher und auf dem Handy, alles das begriffbereit, um mich irgendwo hinzulenken und mich mit Sachen zu beschäftigen, die vielleicht gar nichts zu tun haben mit dem, was Gott für mich möchte. Oder Videospiele waren ein Riesenteil in meinem Leben. Da werde ich überwunden und werde mir lieber eingeredet, ich soll ein virtuelles Rennen fahren, anstatt das Rennen meines Lebens zu fahren, was Gott mir gegeben hat. Oder sexuelle Inhalte, die online angeboten werden, immer griffbereit, um uns eine Kultur von Sex beizubringen, die nicht christlich ist, sondern weltlich ist, um immer uns anzubieten, hier eine andere Sicht darauf zu nehmen. Ich meine, wir müssen uns vorstellen, dass ungefähr 10% aller Suchanfragen im Internet sexuelle sind auf pornografischen Seiten. 10%. Das ist der Weg, um uns zu beeinflussen in eine andere Kultur, und wir haben es immer griffbereit in unserer Hosentasche mit uns. Oder irgendwelche Medien online, die oder in den Nachrichten, die uns Agendas vorschlagen, die wir schon fast religiös behandeln müssen und uns unterordnen müssen. Ich will euch sagen, all das, was wir sehen mit unseren Augen, sichtbar, hat eine geistliche Ebene an sich. All das, was wir sehen, hat eine geistliche Ebene hinter sich. Die Attacken der Beeinflussungen sind nicht nur menschlich, sondern sie sind geistlich. Und ich will es euch zeigen. Daniel, wir gehen weiter in seinem Buch, arbeitet ja für das Persische Reich. Und das ist eine sichtbare weltliche Macht, die ihn beeinflussen will. Sichtbare Menschen, die ihn beeinflussen wollen, alles sichtbar. Und nun bekommt Daniel eine Vision von der geistlichen Welt, Daniel 10. Der aussah wie ein Mensch, berührte mich ein weiteres Mal und stärkte mich. Das ist eine geistliche Vision, die er gerade bekommt. Dann sprach er, hab keine Angst, du bist unendlich geliebt. Friede sei mit dir. Sei stark, ja, sei stark. Als er auf diese Weise zu mir redete, spürte ich, wie meine Kraft wieder zurückkehrte und ich sagte zu ihm, jetzt bin ich bereit zu hören, was du zu sagen hast, denn du hast mir neue Kraft gegeben. Er erwiderte, weißt du denn, warum ich zu dir gekommen bin? Bald schon musste ich allerdings wieder zurückgehen, weil ich meinen Kampf gegen den Engelfürsten von Persien zu Ende führen muss. Sobald ich aber mit diesem fertig sein werde, kommt der Engelfürst von Mazedonien herbei. Trotzdem bin ich hierher zu dir gekommen, um dir zu berichten, was im Buch der Wahrheit geschrieben steht. Im Kampf aber gegen diesen Engelfürsten steht mir keiner zur Seite, außer Michael, eurem Engelfürsten. Engelfürsten von Persien, von Mazedonien und Michael, der Engelfürst für euch. Das klingt alles so crazy, oder? Das klingt so verrückt. Aber die Vision, die Daniel hier bekommt, ist eine Offenbarung für ihn. Weil hier merken wir, dass das, was im Sichtbaren passiert, in dem persischen Reich, was ihn beeinflussen möchte, die Menschen, die ihn beeinflussen möchte, die Sachen, die auf ihn zukommen, sind nicht nur menschlich. Da ist ein geistlicher Kampf, der stattfindet, in der geistlichen Ebene, ständig hinter dem, was er eigentlich sieht. Während wir die sichtbaren weltlichen Mächte und Einflüsse sehen, sagt die Bibel, dass es unsichtbare geistliche Kämpfe im Hintergrund stattfinden. Das Gesetz, dass Daniel 30 Tage nicht zu seinem Gott beten darf. Die Menschen, die in unserer heutigen Zeit uns Werte aufbringen wollen, die nicht mit den Werten Gottes passen. Oder Filme und Serien, die uns Werte vermitteln wollen und uns beeinflussen wollen in eine andere Richtung als mit Gott. Das ist alles sichtbar, aber das hat alles eine geistliche Ebene dahinter, die uns beeinflussen will. Und du denkst jetzt vielleicht, naja, okay, krass, da ist eine geistliche Ebene dahinter. Was will ich denn schon dagegen tun? Was will ich, Mensch, gegen geistliche Mächte von ganzen Reichen bitte tun? Oder? Was können wir dagegen tun? Was habe ich damit überhaupt zu tun? Und dann gucken wir uns Daniel 10, Vers 12 an. Da sagt er, der Engel, hab keine Angst, Daniel. Von dem Tag an, als es dir wichtig wurde, das Entscheidende zu verstehen und du dich vor deinem Gott gedemütigt hast, wurden deine Worte erhört. Deshalb bin ich auch zu dir gekommen. Was hier steht, und es gibt noch viele andere Verse und Bibelstellen in der ganzen Bibel, wo über die geistliche Ebene gesprochen wird. Was hier steht, ist, dass als Daniel angefangen hat zu beten, Worte ausgesprochen hat zu Gott und sich vor Gott gedemütigt hat und gesagt, ich brauche dich, mein Gott, fing was an in der geistlichen Welt zu passieren. Und der Engel ist zu ihm gekommen und hat ihm Sachen offenbart und ihn gestärkt aus dem Grund, dass er gebetet hat. Das heißt, wenn wir denken, beten ist nur eine Kommunikation zwischen meinem Gott, ein reiner Austausch von Wörtern in meiner sichtbaren Welt, dann müssen wir wissen, dass es mehr ist als nur das. Es ist eine Waffe, um gegen die geistlichen Mächte, die ständig gegen uns agieren und uns beeinflussen wollen, eine Waffe, um dagegen vorzugehen. Gegen den Einfluss. Weil der Einfluss ist nicht nur menschlich. In dem Sichtbaren. In meinem Film, der vor mir ist. In meinem Mitarbeiter, der mich schlecht behandelt. In meinem Familienmitglied, in meiner Ehe, die gerade nicht so funktioniert. Das ist nicht nur diese Ebene. Sondern da ist eine geistliche Ebene dahinter, die nur mit geistlichen Waffen bezwungen werden können. Durch das Beten. Und da ist Kraft in unserem Gebet. Gott sagt, dass er sein Gebet erhört hat und antwortet. Und ich habe mir die Frage gestellt, und vielleicht hast du die auch mal gestellt, was hätte ich getan, wenn ich in Daniels Situation gewesen wäre? Wir versetzen uns manchmal, versuchen uns hineinzuversetzen in die biblischen Geschichten. Was würde ich tun, wenn ich Daniel gewesen wäre? Wenn ich so umgeben wäre von Babylon? Wie wäre das gewesen? Wofür hätte ich mich entschieden? Aber das Ding ist, wir leben in Babylon. Wir leben mitten in Einflüssen, die uns ständig beeinflussen wollen, von Gott hinweg zu etwas anderem hin. Jede neue Macht, egal wo auf dieser Welt, jeder neue Einfluss in unserer Welt, was uns in eine andere Richtung lenken will als zu Gott, ist eine geistliche Dimension, die uns verhindern möchte, Gott zu folgen. Daniel hätte 30 Tage Pause machen können vom Beten. Hätte er machen können. Ein kleiner Schritt. Er hätte, na gut, die Arbeitskollegen haben so meinen anderen Arbeitskollegen ein bisschen gemobbt und ich habe mitgelacht, aber es war ja nicht so groß. Und noch ein kleiner Schritt. Na gut, die Szene in dem Film war ja nicht so lang, das war ja nicht so schlimm, ich kann ja noch einen Film gucken und dann noch einen Schritt. Und wir gehen noch einen Schritt. Und noch einen Schritt. Und noch einen Schritt. Was wir verstehen müssen, das scheint harmlos, diese kleinen Schritte zu gehen, diese kleinen Attacken. Aber wir müssen verstehen, und das ist, was ich euch heute sagen möchte, Was wir begreifen müssen immer wieder und was ich auch oft vergesse, ist, wir befinden uns im Krieg. Du und ich befinden uns im Krieg. Und das sieht vielleicht nicht so aus in Deutschland für uns in diesem Augenblick, dass wir uns im Krieg befinden. Aber wir befinden uns in einem geistlichen Krieg. Wir führen einen geistlichen Krieg. Schaut euch an, was Paulus schreibt in Epheser 6, Vers 10. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Wir befinden uns im Krieg, täglich, im geistlichen Krieg. Die Welt, in der wir leben, die Ideologien, die Weltansichten, alles, was uns angeboten wird, das ist nicht nur menschlich. Sie sind eine sichtbare Manifestation von dem, was eigentlich in der geistlichen Welt passiert. Und wir können nicht gegen diese Kämpfe mit physischen Mitteln kämpfen. Wir können damit nicht mit Pistolen und Messern gegenkämpfen. Wir können auch nicht, wie einige Communities es gemacht haben, uns dem Einfluss entziehen und irgendwo anders eine Community aufbauen. Weil der Einfluss ist nicht menschlich da draußen. Der Einfluss ist geistlich und die leben in uns, um uns herum, in unseren Familien, in unseren Kirchen. Der geistliche Kampf ist mitten unter uns, ständig vor uns. Und eine geistliche Macht kann man nur geistlich besiegen, indem wir uns in die geistliche Welt begeben und beten. Und beten. Und wenn wir uns im Krieg befinden, dann ist es sehr hilfreich, uns anzuschauen, wie die Taktik ist von unserem Gegner im Krieg, oder? Ich meine, man will ja Attacken vorherschauen. Man will ja Präventionen versuchen, Sachen zu präventieren. Und deswegen schauen wir uns kurz an, wie der Feind angreift. Und in meinem Leben habe ich gemerkt, dass die geistliche Dimension, die ständig gegen uns kämpft, nicht mit den größten Geschützen auf einmal ankommt. So von wegen, ich stehe hier und dann werde ich beeinflusst und irgendjemand flüstert mir ins Ohr, ey, wie wär's, wenn du deinen Bruder umbringst? So, einfach da mal ganz nachheben, krass, auf diese Ebene. Ich meine, ich stehe hier, das würde ich niemals tun. Das wäre viel zu crazy, radikal, niemals würde ich das tun. Nie im Leben würde ich auf diesen Gedanken kommen. Zumindest noch nicht. Was ich gemerkt habe, sie beeinflussen uns nicht sofort krass auf eine krasse Art und Weise, sondern es ist so klein. Komm, geh doch mal diesen kleinen Schritt. Wie wär's, wenn du das auch noch machst? So von wegen, diese Szene in dem Film war nichts zu lang. Oder, das war noch nicht so schlimm, dieser Spruch zu diesem Kollegen. Noch so ein Schritt. Dieser Streit mit deiner Familie, das ist okay, der ist einfach weird, das ist einfach komisch, musst du gar nichts dafür tun. Und dann gehst du noch einen Schritt und dann gehst du noch einen Schritt und irgendwann landest du hier drüben und du hast keine Ahnung, wie du hingekommen bist. Und auf einmal fängst du an, Gedanken zu haben und Sachen zu überlegen, zu tun, die hättest du niemals gedacht, dass es dir in den Sinn kommt. Weil die Attacken der geistlichen Dimension nicht von ein auf den richtig krassen Moment. Wir erwarten, wenn wir geistliche Kämpfe hören, so richtig krasse Battles in der Region der geistlichen Welt, wo Pferdekutschen und krasse Panzer aufgerüstet werden. Aber eigentlich sind es kleine Schritte, mit denen wir angegriffen werden. Weil die kleinen Schritte sind kaum auffallend für uns. Die merken wir kaum, diese kleinen Minischritte, wann wir sie überhaupt gegangen sind. Wir erwarten manchmal diesen krassen geistlichen Kampf, wo es um Leben und Tod geht, aber dabei sind es oft die kleinen Angriffe, auf die es ankommt. Und C.S. Lewis, ein sehr bekannter christlicher Schriftsteller, schrieb in einem seiner Bücher, Tatsächlich ist der schnellste Weg in die Hölle der allmähliche, der sanfte Abhang, weich unter den Füßen, ohne plötzliche Wendung. Hat er schon beschrieben, auch diese kleine Minischritte. Wenn ich zu Hause an meinem Rechner sitze und am Arbeiten bin, für mein Studium oder für die Gemeinde oder was anderes mache, will ich produktiv sein und dann habe ich keinen Bock gerade zu arbeiten, sagen Sie mal so, und ich will lieber mir ein Video anschauen. Und dann, okay, gehe ich einen kleinen Schritt. Und meine Frau kommt dann in mein Zimmer und fragt, na, hast du gut gearbeitet? Hast du richtig produktiv was gemacht? Und ich habe was gemacht, aber nicht nur. Und sage ihr natürlich, ja, ich habe was geschafft, guck mal, was ich geschafft habe. Halbe Wahrheit und ich gehe einen kleinen Schritt. War ja nicht so schlimm, oder? Ich habe ihr die Wahrheit erzählt, aber die halbe. Und dann kommt ein anderes Thema auf und irgendwie will ich das weitergucken, aber ich will vielleicht nicht, dass sie weiß, dass ich es gucke und dann gehe ich noch einen kleinen Schritt. War ja nicht so krass, oder? War ja nur ein kleiner Schritt. Und auf einmal merke ich Tage später, wie ich mich zu meiner Frau nicht mehr eins fühle, wie irgendwie getrennt voneinander sind und wir uns nicht ganz verbinden können und ich verstehe nicht, warum. Und dann will ich mir wieder ein Video anschauen und vielleicht verstecke ich mich ganz oder wir reden über ein wichtigeres Thema und erzähle ich auch nicht die ganze Wahrheit und auf einmal merke ich, Alter, wo gehe ich eigentlich gerade lang? Weil das nur kleine Schritte sind. Und dann habe ich einfach gemerkt, ey, ich habe schon lange keine Zeit mehr mit Gott verbracht. Und habe mit ihm gebetet. So, Gott, und dann gehe ich echt auf die Knie zu Hause und sage, Gott, ich verstehe es nicht. Warum fühle ich mich mit meiner Frau so getrennt? Oder zu dir, mein Gott, was soll das? Warum ist das so? Und ich gehe in die geistliche Dimension durch mein Beten und auf einmal wird mir offenbart, so, guck mal, wo du gerade stehst. Und auf einmal sehe ich die ganzen kleinen Schritte vor mir so, krass, ja, eigentlich stimmt, da will ich eigentlich lang. Und dann traue ich mich doch, wieder einen Schritt in die Richtung zu gehen und dann nochmal beten, Gott, hilf mir. Und dann rede ich mit meiner Frau doch über ein paar Sachen und versuche doch, was wieder aufzuklären und doch wieder. Und auf einmal gehen wir woanders hin, weil ich in die geistliche Dimension gegangen bin und gebetet habe und auf einmal die Attacken, die so klein waren, auf einmal sich offenbart haben in meinem Leben und ich gemerkt habe, krass, der Feind hat die ganze Zeit an mir gehakt und gearbeitet und an mich angegriffen. Ich habe es nicht mal gecheckt oder gemerkt. Und in dem Moment, wo ich angefangen habe zu beten und zu sagen, Gott, ich will dich ins Zentrum setzen. Ich habe keine Ahnung, warum es gerade so schwierig läuft. Ich habe keine Ahnung, warum es gerade so schwierig ist. Sind mir Sachen offenbart worden, die ich vorher gar nicht gesehen habe. Die ganzen lästigen Stiche, die ich die ganze Zeit bekommen habe. Und ich konnte mich wieder ausrichten auf das, was eigentlich wichtig ist. Und die kleinen Schritte waren vielleicht attraktiv und schön und es ist toll, ein Video zu schauen und dann toll auf diese Seite zu gehen und dieses Gefühl, was ich dabei bekomme und so. Aber in die andere Richtung zu gehen und wieder Einheit mit meiner Frau und mit meinem Gott zu suchen, glaub mir, diese Gefühle, die ich dann entwickelt habe, diese Verbindung, die ich mit meiner Frau dann hatte und mit Gott und das Leben, was ich mit hatte, die Freude in meinem Herzen ist unvergleichlich mit all den kleinen Angriffen, die mir angeboten wurden. Das, was Gott dann mit einem macht, wenn wir in die geistliche Welt gehen und unseren Fokus auf ihn richten, das ist vielleicht herausfordernd, aber es ist so viel schöner als all die kleinen lästigen Sachen, die ganzen kleinen Schritte, die vor uns gelegt werden, die wir gehen sollen. Beten ist unsere Waffe gegen die Attacken der geistlichen Mächte. Das ist ein Punkt für heute. Beten ist unsere Waffe gegen die Attacken der geistlichen Mächte. Und wenn wir die Waffe nicht benutzen, dann merken wir irgendwann nicht mehr, ist das hier noch richtig? Ist das noch okay? Ist das, was Gott will oder nicht? Oder ist das schon zu weit? Bin ich hier schon über die Grenze oder nicht? Wir checken das nicht mehr, weil wir die Waffe nicht benutzen, die Gott uns gegeben hat. Springen wir ins Neue Testament zu Jesus. Jesus sagt und bringt das Reich Gottes auf die Welt. Und Jesus lebt das Reich Gottes mitten unter einem anderen Reich, das Römische Reich, was dort regiert und anderen Beeinflussungen, die um ihn herum sind. Aber er bringt sein Reich auf die Welt. Wollen wir uns kurz anschauen, wie Jesus in dieser Spannung lebt, dass er ein Reich lebt, mitten in einem anderen Reich, was ihn beeinflussen möchte? Schauen wir uns an in Markus 1. Jesus ist mittlerweile ganz berühmt geworden und hat richtig viele Follower und bewundern ihn und seine Wunder, weil er so viele Wunder getan hat. Vers 35, ganz früh, als es noch Nacht war, ging Jesus alleine an einem einsamen Ort, um zu beten, damit ihn keiner finden kann. Deswegen ist er ganz früh aufgestanden, wo es noch Nacht war, damit keiner ihn findet. Aber später suchten ihn Simon und die anderen. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, hey, alle fragen nach dir, wo bist du? Wir wollen doch weiter diese Wunder machen. Das ist crazy, was hier abgeht, so viele Leute, das sieht so cool aus, was wir gerade hier machen. Und er entgegnete, ey, wir müssen auch in die anderen Städte gehen, damit ich auch dort predige. Denn dazu bin ich gekommen. Jesus betet und läuft nicht den Meinungen der anderen Leute hinterher, was sie jetzt vorschlagen, was der richtige Weg ist, obwohl es so cool aussieht und so viel Fame und so viel Reichweite gibt, sondern er geht ins Gebet, fokussiert sich neu gegen die Attacken, die ihm sagen, was er machen sollte, und er merkt, ich könnte es machen und es sieht auch gut aus, aber das ist nicht der Weg Gottes. Wir müssen weiter in die anderen Städte, weil ich habe mich gerade daran erinnert und der Vater hat mich daran erinnert, wofür ich eigentlich da bin. Und das ist das Wort zu predigen und nicht nur hier rumzugehen und zu heilen. Sie müssen die wahre Heilung entdecken durch das Wort, die Verkündigung des Reiches Gottes. Johannes 6, Vers 14. Jesus vermehrt 2 Fische und 5 Brote für tausende Menschen und alle sind von diesem Wunder völlig überwältigt. Vers 14, als die Leute dieses Wunder sahen, riefen sie aus, dieser ist wirklich der Prophet, den wir erwartet haben. Er ist es, der in die Welt kommen soll. Sieht doch gut aus, oder? Let's go! Aber Vers 15, Jesus merkte, dass sie im Begriff waren, ihn mit Gewalt aufzuhalten und zum König zu machen. Da zog er sich wieder auf den Berg zurück und blieb dort für sich allein. Und wir wissen später, dass er dort betet, um seinen Fokus wieder auszurichten, mit all den Stimmen um ihn herum. Lukas 5, Vers 15. Aber die Nachricht von ihm breitete sich desto mehr aus und große Volksmengen kamen zusammen, um ihn zu hören und durch ihn von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Aber er hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf und betete. Immer wieder sehen wir das in der Geschichte, wenn wir alle Evangelien lesen, dass davon berichtet wird, dass in den Momenten, wo es richtig gut läuft, in den Momenten, wo Leute anfangen, ihre Meinungen zu äußern, wo Einfluss entsteht, ob er gut ist oder schlecht, dass Jesus sich immer wieder, das war seine Gewohnheit, sich zurückgezogen hat, die Waffe des Betens ausgepackt hat und sich blockiert hat gegen all diesen Einfluss, der auf ihn einwirken will, um seinen Fokus wieder auszusetzen auf das, was der Wille seines Vaters ist. Und was ich so krass finde, ist, dass was Jesus hier beeinflussen will, ist gar nicht die Fremdherrschaft der Römer. Das ist gar nicht das Römische Reich, sondern Jesus' eigenes Volk ist dabei, ihn zu beeinflussen. Und das heißt ja, wir können gar nicht eigentlich fliehen vor den Beeinflussungen in unserem Leben. So von wegen, ich schalte das aus und das aus und das aus in meinem Leben und ich ziehe mich von denen zurück und denen zurück und so. Manchmal ist es eine gute Entscheidung, aber wir können uns nicht von dem Kampf generell zurückziehen, weil der Kampf ist mitten unter uns, in unseren eigenen Familien und unseren eigenen Leuten, ständig um uns herum. Egal was wir tun, wir brauchen die Waffe des Gebets, weil der Einfluss ständig um uns herum auf uns einprasselt. Aber es scheint ja eigentlich, als wären das ja coole Initiativen, die sie haben, oder? Ich meine, er will König werden. Er will, dass so viele Menschen wie möglich ihn hören. Das ist doch genial. Aber deswegen zog sich Jesus so oft zurück, um die Waffe des Betens zu benutzen, weil man kann Menschen nicht allein vertrauen. Man kann nicht allein in dieser Welt, in der sichtbaren Welt leben. Da finden nicht die Kämpfe statt, die wir eigentlich kämpfen. Wir brauchen Gebet, weil Gott allein ist der, der den richtigen Weg für uns kennt. Egal wie gut die kleinen Schritte aussehen, egal wie toll die Beeinflussung aussieht, egal ob es wirklich in eine Richtung geht, die so aussieht, als ob es in die richtige Richtung geht. Ich brauche die Waffe des Betens, um meinen Fokus wirklich darauf auszurichten, was Gott in meinem Leben tun will. Immer wieder. Jesus konnte sich seiner Umgebung perfekt anpassen und war in seiner Community eingebettet. Wie wir es heute auch sind in unserem Land und in unserer Arbeit und in unseren Freundeskreisen. Wenn es aber um seinen Vater und um seinen Willen ging, dann war Jesus nicht mehr anpassungsfähig. Dann war er nicht mehr kompromissbereit. Er zog sich immer wieder zurück, um zu beten. Und als Jesus den größten Einfluss seines ganzen Lebens vor ihm hatte, ans Kreuz zu gehen und für die Sünden der ganzen Welt zu bezahlen, da hatte er einen sehr großen Einfluss auf einmal auf ihn drauf. Und das war der Einfluss, diesen Weg bitte nicht gehen zu müssen. Er hat es selber geäußert. Er hat gesagt, ich will den Weg eigentlich nicht im Garten Gethsemane. Lass diesen Becher an mir vorübergehen. Eigentlich würde ich das gerne nicht machen. Aber wir lesen in dieser Stelle, Jesus ging ins Gebet und hat gesagt, aber dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dein Wille geschehe, nicht meiner. Er ging ins Gebet, um diese geistlichen Attacken abzuwehren, die ihn abbringen wollten von dem, was Gott eigentlich für ihn vorhatte. Gebet war der Fokus, um ihn wieder auf das zu setzen, was Gott eigentlich in seinem Leben tun wollte. Und um unsere geistlichen Kämpfe zu kämpfen, meine Freunde, wir brauchen Gebet. Wir brauchen es. Weil Beten ist die geistliche Waffe gegen Babylon, gegen die geistlichen Mächte um uns herum, gegen das, was uns von Gott trennen möchte. Gott hat Pläne und eine wunderschöne Zukunft für uns alle. Für dich, für dich, für dich, für mich. Gott hat Pläne und eine wunderschöne Zukunft für uns. Aber wir werden ständig beeinflusst durch die Kulturen um uns herum, durch die Ideologien und andere Wege um uns herum, Wege zu gehen, die auch Leben versprechen. Wege zu gehen, die auch dir Freude versprechen. Wege zu gehen, die sagen, das macht dich glücklich, das macht dich stark. Das hier auch etwas, das brauchst du. Das ist noch besser als das, was du in der Kirche machst. Das ist nämlich viel cooler und viel hipper und toller. Oder geh diesen Weg, das macht dich noch mehr glücklich. Ein Partner fürs ganze Leben, das ist langweilig. Geh lieber den Weg. Du hast ganz viele Frauen für dich, online für dich zur Verfügung. Alle diese Wege sind Versprechungen und es sind leere Versprechungen. Weil sie geben nicht das, was wir eigentlich brauchen. Die Verbindung zur Quelle des ewigen Lebens, unserem Gott, der uns das Leben gibt, was wir brauchen. Der Prophet Jeremia hat einen Brief geschrieben zu den Leuten, die im Exil waren. Zu Daniel. Daniel hat diesen Brief sehr wahrscheinlich gelesen. In Jeremia 29, Vers 4 heißt es nämlich im vierten Vers, der Herr, der Allmächtige, der Gott Israels, schickt allen Verbannten, die er von Jerusalem weg nach Babel in die Gefangenschaft hat führen lassen, folgende Botschaft. Und dann redet er darüber, dass sie Häuser bauen sollen, dass sie sich dort niederlassen sollen. Es ist okay, da zu leben, wo der ständige Einfluss um uns herum ist. Aber Vers 11. Aber vergesst nicht, denn ich weiß, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich allein gebe euch eine Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ja, ihr lebt vielleicht im Exil. Ja, ihr lebt vielleicht umgeben von all den Einflüssen um euch herum, die euch Leben versprechen, Leben in Fülle. Aber vergesst nicht, sagt Gott durch Jeremia, mein Weg ist der beste, sagt Gott. Mein Weg allein ist der Beste. Und wenn ihr betet, dann werde ich euch erhören. Das Beten hat einen Einfluss auf wie ich mit euch umgehe. Wenn ihr betet, passiert was in der geistlichen Welt und er erhört uns und unser Flehen und unsere Bitten und er kommt auf uns zu und gibt uns Kraft, mitten in der Umgebung von all dem Einfluss unseren Fokus auf das zu richten, was wirklich wichtig ist. Der richtige Weg ist aber nicht einfach. Ne? Wenn wir uns nun auf Jesus fokussiert haben, durch unser Gebet, dann ist der Weg nicht einfach zu gehen. Für Jesus war es nicht einfach, den Weg Gottes zu gehen. Aber der Weg, so schwierig er vielleicht manchmal aussieht, es ist der Weg, der wahres Leben verspricht. Es ist der Weg, der uns wirklich das gibt, was wir brauchen. Und deswegen lasst uns nicht täuschen von den kleinen Attacken der geistlichen Welt, die uns Sachen versprechen, die leer sind und niemals eingehalten werden können. Und lasst uns die Waffe des Betens benutzen, um uns gegen diese Attacken zu wehren, um zu sagen, Jesus, du bist das Einzige, was ich brauche. Du allein bist mein Fokus. Du allein bist das, was ich brauche. Beten ist unsere Waffe im geistlichen Kampf, um unseren Fokus auf das zu richten, was wirklich wichtig ist. Das ist mein zweiter Punkt. Beten ist unsere Waffe im geistlichen Kampf, um unseren Fokus auf das zu richten, was wirklich wichtig ist. Ständig vor Augen zu führen, dass Gott und sein Plan mein Fokus sein sollen. Wir rennen nicht und wir sollen nicht von dem Kampf weglaufen, uns entziehen. Und wir sollen uns auch nicht unsere Identität als Christen aufgeben und einfach alles kann ich aufnehmen. Sondern mitten in Babylon, mitten in dem Einfluss, in dem geistlichen Einfluss um uns herum, mittendrin unser täglicher geistlicher Kampf durch Beten zu bestreiten. Zu Gott zu gehen und zu beten. Ihn zuerst zu setzen. Ihn allein. Wie wäre es, wenn wir zusammen aufstehen? Müssen wir dreimal am Tag beten? Muss ich mein Fenster aufmachen, um zu beten? Muss ich wie Jesus so früh aufstehen, wo es noch dunkel ist, damit ich den Menschen entfliehen kann und dem Einfluss entfliehen kann? Es ist so eine Frage so, muss ich das? Muss ich das auch so? Muss ich das? Das ist eine falsche Frage, die ich mir oft gestellt habe. Was wir wissen müssen, ist, dass wir uns im Krieg befinden, im geistlichen Krieg. Ständig beeinflusst zu werden von anderen Einflüssen um uns herum. Und warum sollten wir nicht die Waffe benutzen, die uns schützt vor diesen Einflüssen? Warum sollten wir nicht die Waffe benutzen, die unseren Fokus auf das richtet, was wirklich Leben in Fülle verspricht? Warum sollten wir diese Waffe wegschmeißen und nicht gebrauchen? Beten ist unsere Waffe, um den geistlichen Attacken der Beeinflussung zu widerstehen. Weil er unsere Ressource des Lebens ist. Ich glaube, viele Konflikte, die wir in unserem Leben haben, mit Freunden, in der Familie, mit uns selbst, mit Partnern, das sind Konflikte, die manchmal nur geistlich gelöst werden können. Und wir versuchen sie so oft immer nur im Hier zu bekämpfen. Lösungen zu finden, hier irgendwelche Kämpfe zu kämpfen, zu streiten, sich eine reinzuhauen mit Worten oder mit Händen. So viele dieser Kämpfe sind nicht im Hier sichtbar, sondern sind in der geistlichen Ebene. Und um diese geistlichen Attacken, um diese geistlichen Kämpfe zu kämpfen, müssen wir in die geistliche Ebene gehen, durch unser Gebet, durch das Beten. Also lasst uns zusammen beten in diesem Augenblick. Weil ich glaube, viele von uns haben Kämpfe, die wir zu lange in der sichtbaren Welt gekämpft haben. Viele Konflikte, die wir zu lange versucht haben, mit eigener Kraft zu lösen. Viele Probleme und Konflikte, die wir versucht haben, in der sichtbaren Welt zu bezwingen, aber wo wir feststellen müssen, dass geistliche Dimensionen und geistliche Kämpfe im Hintergrund eigentlich stattfinden. Wie wäre es also, wenn wir in diesem Augenblick uns ausstrecken zu unserem Gott, zu unserem Fokus, zu unserem Herrn und all die Konflikte, die Gedanken, die Sachen, die uns trennen wollen vor Gott, gerade jetzt in die geistliche Ebene uns begeben und zu Gott beten und ihm um Hilfe bitten. Vater, wir kommen zu dir in diesem Augenblick, weil es so viel in unserem Leben gibt, was uns beeinflussen will, so viel, was uns trennen möchte von dir, so viele listige, kleine Beeinflussungen und Angriffe, die wir manchmal nicht mal sehen. Aber wir kommen in diesem Augenblick zu dir, weil du bist der Einzige, der uns diese Attacken offenbaren kann, der uns zeigt, wo es noch nicht, wo Wege sind, die uns kein Leben versprechen. Hilf uns, unseren Fokus immer wieder auf dich allein zu setzen. Hilf uns in den Momenten, wo wir uns dafür entscheiden können, kleine Schritte zu gehen, irgendwo hin zu etwas, was uns was verspricht, dass wir unseren Fokus immer wieder auf dich setzen, dass wir immer wieder beten, dass wir immer wieder in die geistliche Ebene kommen zu dir, weil wir deine Hilfe brauchen. Deswegen schicke deine Engel, schicke und komm du höchstpersönlich auch uns zu Hilfe, um gegen diese geistlichen Angriffe uns abzuwehren, diese geistlichen Kämpfe für uns zu kämpfen, weil wir können das nicht allein. Wir haben es satt, Gott, alleine zu kämpfen. Wir können es nicht alleine. Wir werden es nie alleine können. Deswegen kommen wir zu dir. Zu dir allein. Wir brauchen dich. Wir strecken uns aus zu dir mit unserem ganzen Herzen. Und Jesus, hilf uns, wenn du uns offenbarst, welche kleinen Schritte wir in der Vergangenheit gegangen sind. Hilf uns, den Mut zu haben, diese Schritte wieder zurückzugehen zu dir. Wo wir Menschen angelogen haben, wo wir dich angelogen haben, wo wir uns selber angelogen haben, wo wir uns vermischt haben mit Werten und Kulturen, die nicht deiner Kultur entsprechen. Du verdammst uns nicht und verurteilst uns nicht. Hilf uns, zurückzugehen. Hilf uns, den Mut zu haben, Beziehungen wiederherzustellen, auf Menschen zuzugehen, wo wir es in der Welt hier niemals uns trauen würden, aber weil du uns die geistliche Kraft gibst, es zu tun, gib uns Mut. Kämpfe zu kämpfen in unserem Leben, Gott. Wenn es um das Thema Beten geht, dann will Jesus am allerliebsten, dass wir ehrlich mit ihm sind. Dass wir uns ausdrücken, was wirklich in uns drin ist. Er weiß, was wirklich in uns drin ist, aber er will, dass wir es aussprechen, dass wir es bekennen, dass wir die Konflikte, für die wir so manchmal beschämt sind oder Angst haben anzugehen, dass wir sie aussprechen, weil in dem Moment, wo wir es aussprechen, sagt Gott, okay, anscheinend willst du wirklich kämpfen, anscheinend willst du es wirklich angehen und jetzt will ich auch kommen und für dich kämpfen und deswegen ist es so wichtig, dass wir das, was wirklich in uns stattfindet, wirklich ehrlich mit Gott aussprechen. Ich persönlich habe zu viele Gebete gesprochen, die einfach nur gut geklungen haben, anstatt ehrlich waren. Und ich habe das satt. Ich will nicht Gebete sprechen, die fake sind, um dann im Geheimen kleine Schritte in eine andere Richtung zu gehen. Ich will ehrliche Gebete sprechen. Ich will ehrliche Kämpfe kämpfen. Ich will die wirklichen Feinde bekämpfen, die mich beeinflussen und nicht irgendwelche anderen coolen Sachen bekämpfen und sagen, oh, ich kann cool beten, das heißt, ich gehe noch einen Schritt dahin, ich krieg Ruhm und Anerkennung, weil ich so beten kann. Es geht nicht darum, es geht um dein Herz zu deinem Gott, dass du dich ausdrückst zu ihm und sagst, hier bin ich, mein Gott, ich brauche dich allein. Weil wenn wir uns demütigen und zu Gott kommen, dann kann er für uns kämpfen. Dann kann er für uns kämpfen. So viele Kämpfe, die wir haben, sind geistlich und sind gar nicht alleine zu besiegen. Können wir gar nicht alleine. Wir brauchen Gott allein. Und wenn du heute hier bist und du hast noch nie diesen Gott wirklich persönlich kennengelernt, dieser Gott, der den besten Plan für dich hat, dann will ich dich einladen, dass er mit offenen Armen für dich bereitsteht, immer wieder. Vielleicht hast du kleine Schritte gewagt und hast Sachen ausprobiert und hast gemerkt, das bringt mir gar nicht das, was ich eigentlich suche. Und es hat einen Grund, weil Gott alleine der ist, der unseren Frieden und unsere Fülle geben kann. Weil das Leben mit ihm das einzige Leben ist, was wirklich Sinn macht. Und während alle in diesem Raum einfach einen Moment der Privatsphäre geben für uns hier und ihre Augen geschlossen haben, möchte ich den Leuten hier in diesem Raum eine Chance geben, die ihr Leben noch nicht Jesus gegeben haben, zum ersten Mal ihm dein Leben zu geben. Vielleicht zum zweiten oder zum dritten Mal, wo du gesagt hast, ich bin zu weit weg von Gott. Jesus, ich brauche dich wieder als mein Retter und Erlöser. Wenn du in diesem Raum bist und du sagst, das bin ich, ich möchte mein Leben Jesus geben, dann möchte ich mit dir zusammen beten. Das machen wir gleich als alle Gemeinde, alle zusammen. Aber das ist nichts Peinliches. Du sollst nicht nach vorne kommen. Das ist nur für dich, wenn du sagst, ich möchte mein Leben Jesus geben. Wie wäre es, wenn du deine Hand einfach hochhebst, damit ich sehe, für wen ich jetzt bete. Danke, ich sehe die Hand. Ist noch jemand, der sagt, ja, ich möchte mein Leben Jesus geben? Come on, es ist die beste Entscheidung, zu Gott zu kommen. Wie wäre es, wenn wir in die geistliche Dimension gehen und zusammen beten? Lieber Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist und auferstanden bist und mir ewiges Leben gegeben hast. Ab heute folge ich dir für alle Zeit. Hilf mir, gegen die geistlichen Kämpfe zu kämpfen. Und hilf mir, meinen Fokus auf dich zu setzen. Weil du bist das Leben, du bist die Wahrheit. Ich brauche dich allein. Im Namen Jesus. Amen. Amen.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.